Insofern bist du immer noch einer, der auch hier an diesem Ort gehört. Unser Gastprediger wird, ich sagte das schon, über das Wort Unternehmen predigen. Er will das Wort heute Morgen kleinschreiben, hat er gesagt. Und wir sind gespannt. Gott segne unser Singen, Hören und Beten, also unser gemeinsames Unternehmen an diesem Tag. Und wir stimmen ein in das erste.
Thank you.
Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Halleluja.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unternehmen. Dass ich mir, liebe Gemeinde, mit der Wahl dieses Wortes ein Problem an Land gezogen habe, das hatte ich erst relativ spät gemerkt. Das Wort kommt ja in der Bibel kaum vor. Und wenn es einmal vorkommt, dann meint es in der Regel nichts allzu Gutes. Die Kriegszüge von Feldherren werden dort Unternehmen genannt. Und dann sind da noch die Pharisäer, die alleweil beraten, was sie denn gegen Jesus unternehmen könnten. Das sind nun wahrlich keine guten Voraussetzungen für eine erbauliche Rede, aber sei es drum, ich habe den Mund gespitzt, jetzt muss auch gepfiffen werden. Immerhin, einmal begegnet mir das Wort ungefähr so, wie ich das meine. Beim Apostel Paulus nämlich in seinem zweiten Brief nach Korinth in Kapitel 8. Dort schreibt er: Ich gebe euch nur einen Rat, der euch helfen soll. Ihr habt ja schon voriges Jahr angefangen, etwas zu unternehmen. Und zwar aus eigenem Entschluss. Es geht an dieser Stelle, wie sollte das auch anders sein, ums Geld. Paulus ermutigt die Gemeinde in Korinth zur Geldanlage. Man hat dort schon angefangen, Kapital zu sammeln. Paulus findet das gut und gibt der Idee eine Form. Es beginnt die erste Kollekte der Christenheit. Crowdfunding nennt man es heute, wenn jemand für eine gute Idee viele kleine Beträge übers Internet einwirft. Paulus macht genau das Gleiche, nur ohne Internet. Den Ertrag seiner Kampagne wird er nach Jerusalem bringen zur Urgemeinde. Wirtschaftlich steht man dort nicht besonders gut da, Paulus weiß das, aber der materiellen Not abzuhelfen, das ist für ihn eigentlich nur das äußerliche Ziel. Eigentlich geht es ihm um die Gemeinschaft, die auf diese Weise entsteht, die eine Kirche aus Juden und Heiden. Dieser Mann ist schon gewieft, muss man sagen. Mit Worten lässt sich ja viel beteuern. Ja, da hat man ihm in Jerusalem gesagt, es ist schon in Ordnung, dass du auch die Nicht-Juden ansprichst. Und dann hat sich Petrus doch nicht getraut, mit heiden Christen an einem Tisch zu sitzen. Da ist die Kollekte für Paulus so etwas wie ein Lackmustest. Wenn die einen bereit sind, Bares zu geben und die anderen bereit sind, Bares anzunehmen, dann ist die Einheit aus Juden und Heiden tatsächlich belastet. Für mich ist es faszinierend, wie unbefangen und pragmatisch Paulus an dieser Stelle mit den Gelddingen umgeht. Meist nehmen wir ihn nur als Theologen wahr, als Autor von Briefen, deren Gedankengänge man intensiv studieren muss, um sie zu verstehen. Ich möchte Sie heute einladen, einmal den anderen Paulus wahrzunehmen, nicht Paulus den Denker, sondern Paulus den Macher, den Pragmatiker, den Unternehmer. Ich werde einige Aspekte seines Wirkens beschreiben mit Begriffen aus der modernen Unternehmenswirklichkeit. Das wird Ihnen vielleicht seltsam vorkommen. Historisch scheint das auch ganz unangemessen zu sein, ist es aber irgendwie doch nicht, denn die Provokation, die in der Verwendung solch scheinbar unangemessener Begriffe liegt, kann uns vielleicht helfen, die Geschichte hinter der Geschichte zu erkennen. Lassen wir uns also einmal darauf ein und tun wir so, als sei das alles nur ein Spiel der Worte. Zum ersten Milieu und Mentalität. Petrus war bekanntermaßen Fischer. Paulus hingegen ein Zeltmacher und Sattler. Das ist ein bedeutender Unterschied. Volkswirtschaftlich war Petrus im sogenannten Primärsektor tätig, also in der Nahrungsmittelwirtschaft des bäuerlichen Palästina. Paulus aber ist im Sekundärsektor zu Hause im Handwerk, zudem in einem Gewerk mit sehr großer Nähe zum Tertiärsektor, dem Handel. Zelte, Segel, Zaumzeug, Privatleute brauchen das alle Jubeljahre mal. Händler aber, also Seefahrer, Betreiber von Karawanen, die brauchen sowas alle beide. Das Gewerbe des Paulus gehört in die Stadt. Und so stammt er auch aus einer solchen, und zwar aus einer richtigen. Tarsos in Kilikien, das war kein Nest, das war eine antike Metropole. Hier ist Paulus groß geworden. Er ist im Unterschied zu Petrus ein urbaner Mensch der Spätantike. Und er kennt das Business. Er kann Aufträge reinholen, Preise kalkulieren, Kundenkontakte pflegen, B2B nennt man es heute, wenn Geschäftsleute Geschäfte mit Geschäftsleuten machen. Und genau das war für Paulus Alltag. Als Wanderprediger, der er später wurde, hätte er auch auf Kosten seiner Gemeinde leben können. Er schätzt aber die Unabhängigkeit, die ihm das eigene Geschäft gewährt. Er verweist mehrmals mit Stolz darauf, mit Aquila und Priscilla gründet er in Korinth gar ein Joint Venture. Korinth hat ja gleich zwei Häfen, da wogt der Laden richtig. Paulus ist schon seiner Herkunft und Mentalität nach kein Bewahrer und erst recht kein Unterlasser. Er ist ein Unternehmer. Zum Zweiten, Eingebung und Innovation. Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steckt eine gute Idee. Geschäftsidee, sagt man dazu heute und nennt sie innovativ. Echte Innovation besteht aber selten in der Erfindung von etwas gänzlich Neuem. Sehr oft besteht sie darin, zwei schon vorhandene Dinge einfach neu zusammenzudenken. Also Computer plus Telefon gleich Smartphone. Was war nun die Innovation des Paulus? Ein eigenes Evangelium hat er nicht erfunden, im Gegenteil. Würde ein Engel kommen, ein neues Evangelium zu verkünden, er würde ihn zum Teufel jagen, schreibt er. Bahnbrechend innovativ war Paulus nicht durch die Erfindung von etwas Neuem, sondern dadurch, dass er zwei Dinge zusammensah, die beide je für sich im alten Bund längst angelegt waren. Wenn nämlich erstens tatsächlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zugleich der Gott aller Völker ist, und wenn zweitens genau dieser sich in Christus als Messias gültig offenbart hat, dann gilt die gute Nachricht grenzenlos. Dann ist hier nicht mehr Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn alle sind eins in Christus. Mit dieser Innovation ist Paulus der erste echte Global Player der Weltgeschichte. Niemand hat zuvor so universal, so inklusiv, so multikulturell gedacht wie er. Zitat: Ist Gott etwa allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. So steht das im Römerbrief. Auch 2000 Jahre später hat diese Erkenntnis ihre Innovationskraft nicht verloren. Man schaue nur in die Zeitung und studiere die Konflikte unserer Welt, welche sich ja gerade abmüht, genauso global zu werden, wie Paulus sie längst gesehen hat. dann hat man eine Ahnung, wie weit er auch uns heute mit dieser Innovation noch voraus ist. Unsere Kirche befasst sich viel mit Globalisierungskritik. Das ist auch erforderlich in einer Zeit solcher Verwerfungen, wie wir sie gerade erleben. Zur ganzen Wahrheit gehört aber die Erkenntnis, dass die Dynamik, die wir heute erleben, genau hier bei Paulus ihren Anfang genommen hat. Zum dritten, Vision und Strategie. Man soll ja mitnichten mit Visionen zum Arzt gehen. Man soll nur Visionen nicht mit einer Strategie verwechseln. Visionen stehen am Anfang vieler erfolgreicher Unternehmen. Kolumbus hatte die Vision, westwärts nach Indien zu segeln. Edison hat die Glühbirne nicht wirklich erfunden, die Vision aber, elektrisches Licht in alle Haushalte der Welt zu bringen. Das ist seine Vision gewesen. Einen Computer auf jedem Schreibtisch, Bill Gates. Eine frohe Botschaft für alle Völker der Welt, Paulus. Ganz schön verwegen klingt diese Idee, aber Verwegenheit allein macht ja noch keinen Unternehmer, sondern bloß einen Abenteurer. Man muss schon zu einer Strategie finden. Strategie, das ist zwar immer noch die große Linie, aber jetzt nicht in den Wolken, sondern konkret in Welt und Wirklichkeit. Die Strategie des Paulus ist klar. Er will das durchziehen bis ans Ende der Welt. Gibraltar, das ist seine Landmarke, an der er sein Projekt ausrichtet. Aber nicht nur dieses Ziel setzt er, sondern auch für den Weg dorthin entwickelt er Meilensteine. Er nutzt, was er kennt, die eingespurten Handelswege des römischen Imperiums, denn Dörfer halten ihn nur auf. Antiochien, Ikonium, Lystra, Ephesus, Philippi, Korinth, Thessaloniki, Athen. Seine Botschaft schickt er durch die Schlagadern des Imperiums in die urbanen Zentren seiner Zeit. Damit gelangt sie auch unweigerlich ins Herz nach Rom, von wo aus er Gibraltar tatsächlich erreichen will. Das Ganze nennt man heute ein Vertriebskonzept. Paulus ist nicht einfach kreuz und quer durch die Gegend gelaufen. Die Route seiner Reisen offenbar durchaus ein Konzept. Sein Vertrieb läuft über die Hauptstraßen des Römischen Reichs. Es zeichnet sich aus durch Modernität, Effizienz, Geschwindigkeit. Zum vierten, Führung und Fehlbarkeit. Visionen und Strategien geben sich auch mit Papier zu kriegen. Wer aber gestalten will, der muss anfangen und in Führung gehen. Das ist ja nicht jedermanns Ding. Paulus allerdings war immer führend in dem, was er tat. Ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, schreibt er an die Galater. Wie ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit übertraf und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Den Führungsanspruch hat er also, der Paulus. Aber wie schaut es mit der Wirklichkeit aus? Da wird es heikel. Auch Führungskräfte haben nun einmal nichts anderes als bloß sich selbst. Und es ist ein jedes Ich immer ein Bündel aus faszinierenden Stärken und ganz eklatanten Schwächen. Wer es wagt, in Führung zu gehen, bringt sich deshalb immer auf einen sehr, sehr schmalen Grat. Links lockt der Höhenflug der Allmachtsfantasie, rechts rollt der Abgrund des Ohnmachtsgefühls. Die Briefe des Paulus zeigen sehr offen, wie er mit beiden Gefahren ringt und doch die Balance zu halten versucht. Bewahrt vor dem Scheitern wurde er wohl nur, weil es ihm immer wieder gelungen ist, sich selbst hinter seine Aufgabe zurückzunehmen. Er steht im Dienst. Das erkennen die Leute, die mit ihm zu tun haben. Damit überzeugt er sie, trotz aller Kritik, die sie anbringen und die sich auch in den paulinischen Briefen spiegelt. Er gewinnt seine Leute, indem er sein Ziel zu den ihren zu machen versteht. Wer einfach nur vorangeht, der steht irgendwann allein da. Paulus aber hatte die Gabe, soziale Systeme zu bilden und zu lenken. Das ist schließlich die eigentliche Kunst. Durch seine vielfältige Korrespondenz, aber auch durch ein ganzes Netz von mitarbeitenden Frauen und Männern schafft er es, aus einer Vision eine Organisation zu formen. Und eine seiner wichtigsten Partnerinnen dabei, die Purpurhändlerin Lydia, ist übrigens mit Unterdach selbst eine durchaus erfolgreiche Unternehmerin. Nun ist es leider so, wenn man mit vielen anderen zusammen etwas unternehmen will, dass die Besten, die man bei sich hat, meist auch den dicksten Kopf haben. Mit Befehl und Gehorsam führt man heutzutage kein Unternehmen mehr zum Erfolg, jedenfalls kein größeres. Die Aufgabe, sagt man gleich heute, mehr der eines Fußballtrainers oder Konzertmeisters, denen beiden es gelingen muss, aus guten Individualisten und Solisten ein starkes Team zu formen. So neu, wie sie klingt, ist aber diese Erkenntnis nicht. Viele Gaben, ein Geist, viele Glieder, ein Leib, so ist das Management-Kapitel 12 im 1. Korintherbrief überschrieben. Und wäre es dem Paulus nicht gelungen, dieser Theorie auch die überzeugende Praxis folgen zu lassen, glauben Sie mir, wir alle säßen heute nicht hier und sorgten dafür, dass das, was er und Verdam auch weiter zu tun hat. Zum fünften, Praxis und Pragmatik. Wer zu viel grübelt, kann kein Unternehmen führen. Denn dabei geht es um Entscheidungen, und zwar um zeitnahe Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Informationen. Götzenopferfleisch stellt nun wirklich kein Problem dar, mit dem wir uns heute noch beschäftigen müssten. Es ist aber interessant, wie Paulus mit der Frage umgeht, ob man als Christ solches Fleisch kaufen dürfe. Es stammt schließlich aus den Ritualen fremder. Bis Paulus schlanke Antwort: Vor dem lieben Gott sind doch alle Götzen grau. Deshalb ist mir die Herkunft deines Bratens völlig wurscht. Wenn du aber das Gefühl hast, dass dein Tischnachbar das anders sieht und ins Schleudern kommt, dann werd halt Vegetarier, konzentriere dich aufs Gemüse, natürlich nur heute, und morgen ist dann wieder Schnitzeltag. Welche Synode, liebe Gemeinde, käme heute zu solch einem lapidaren Beschluss? Ohne eine Handreichung ist nicht einmal, jedenfalls im Rheinland, deswegen spiele ich nicht up to date, aber dort ist ohne eine Handreichung nicht einmal die Frage zu klären, ob man als Christ eine Kiste Cola kaufen kann. Wir hatten uns im Advent bei Hepata erlaubt, eine Spende dieses bösen Konzerns anzunehmen. Ich gebe zu, wir waren dumm und brauchten das Geld. Eine Kletterwand für die Jugendhilfe ist daraus entstanden. Vor 3 Wochen hatten wir dann einen Superintendenten zu Besuch, der uns in Begleitung zweier Synodaler fragte, wie wir es denn mit den Beschlüssen der Rheinischen Synode halten, nach denen dieser Konzern zu boykottieren sei. Da fällt mir die Antwort in Gegenwart des Vizepräsidenten der westfälischen Kirche nicht ganz leicht. Es war ein gutes Gespräch, würde ich sagen. Es endete auch in der Verabredung, dass wir gerade über die Themen der Unternehmensführung in christlicher Verantwortung dort intensiver ins Gespräch kommen wollen. Es begann aber mit dem Auftrag, dass man Zum sechsten, Qualität und Wachstum. Der Römerbrief des Paulus hält etwas aus der Reihe seiner Briefe. Normalerweise reagiert Paulus in seinen Briefen auf Anfragen und Probleme, die ihm bekannt werden. Aus seinen Antworten entwickelt sich dann Schritt für Schritt relativ pragmatisch die Theologie des Glaubens. Nur beim Römerbrief, da ist das anders. Dieser Brief stellt sich als ein geschlossenes, durchstrukturiertes Werk dar. Paulus, so heißt es meist, wollte damit seinen Besuch in Rom vorbereiten. Eigentlich ist das so nicht seine Art, einen Brief vorauszuschicken. Normal kommt er einfach in die Stadt, sucht meist die Synagoge auf und redet mit den Leuten. Er habe eben großen Respekt vor dieser Gemeinde in der Hauptstadt gehabt, die ja auch ohne sein Zutun entstanden sei, so sagt man. Die Theologin Angelika Reichert hat nun in einer Untersuchung einen ganz interessanten Aspekt hinzugefügt. Sie vermutet, dass Paulus zwar seinen Besuch in Rom ankündigen will, aber zugleich schon damit rechnet, dass dieses Vorhaben scheitert. Er will ja zuvor die Kollekte in Jerusalem abliefern und fürchtet, dass ihm dort etwas zustoßen könnte, was ja auch geschah. So schreibt er seinen ersten Brief nach Rom in dem Bewusstsein, dass es auch sein letzter sein könnte. Er wendet sich deshalb so reichert an Adressaten, die zu einer Gemeinde zusammengefasst werden sollen und dort schon als potenziell selbstständige Verkündigungsträger anvisiert werden. Was Paulus also angestoßen hat, das soll sich auch ohne ihn vervielfältigen können, ohne sich ganz zu verfälschen. So gelesen wäre dann der Römerbrief das Grunddokument zur Qualitätssicherung paulinischer Theologie. Heute nennen wir ein Konzept, mit dem sich beliebig viele Filialen in eigener Regie und doch wiedererkennbar wie Pilzsporen verbreiten können, Franchise. Hat Angelika Reichert recht, dann ist der Römerbrief im Kern nichts anderes als ein Franchise-Konzept. In der Tat, wann immer in ihrer 2000-jährigen Geschichte die Kirche den Weg zurück zum Ursprung, zur Reformation gesucht hat, da gab zuallererst der Römerbrief die entscheidende Orientierung. Im Kanon der biblischen Schriften hat er deshalb zu Recht eine ganz herausgehobene Bedeutung. Wenn wir nicht mehr recht wissen, wie Kirche Jesu Christi geht, Römerbrief aufschlagen, lesen, da steht die Orientierung drin. Soweit, liebe Gemeinde, dieser etwas ungewohnte Blick auf das Wirken des Apostels. Mir ist an diesem ungewohnten Blick einiges gelegen. Je länger ich für die Diakonie tätig bin, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es richtig ist. Diakonische Aufgaben und natürlich nicht nur die, unternehmerisch zu lösen. Je überzeugter ich aber davon bin, desto intensiver mache ich die Erfahrung, wie fremd unserer Kirche die hierbei gefragte Mentalität geworden ist. Der Kirche ist das Unternehmerische nicht geheuer und vielen Unternehmern ist die Kirche fremd geworden. Das war nicht immer so. Die Stiftung, der ich heute vorstehe, ist im Jahr 1859 gegründet worden. Damals nannte man Mönchengladbach die deutsche Hochburg der Textilindustrie, das rheinische Manchester. Die sozialen Verwerfungen waren enorm. Kinder mit geistiger Behinderung wurden in der Kammer eingesperrt, wenn die Eltern zur Arbeit mussten. Es war dann tatsächlich ein Kirchenmann, Julius Disselhoff aus Kaiserswerth, der diese Zustände öffentlich machte. Aber es waren Fabrikanten, evangelische Fabrikanten, die beschlossen, dagegen etwas zu unternehmen. Sie engagierte einen Taubstundenlehrer aus Württemberg, der bereit war, mit 6 geistig behinderten Kindern die Arbeit im eigenen Haus aufzunehmen. kam nicht ein Jahr vorbei, da lagen Anfragen aus mehr als 100 Familien vor. Da beschloss man, ein Risikokapital zu investieren. Es steht bis heute in unserer Satzung und beträgt 16.756,12 Taler preußischer Kronen. Das war wirklich ein nachhaltig investiertes Geld. Heute zählen wir zu den 5 größten Arbeitgebern unserer Stadt und sind aus dem örtlichen Kreislauf der Wirtschaft gar nicht mehr wegzudenken. Vergleichbares gilt ja auch hier für die Diakonie in dieser Woche. Die Zeiten Anfang des 21. Jahrhunderts sind ähnlich bewegt wie die Zeiten Mitte des 19., als diese unternehmerische Diakonie entstand. An kirchlichen Mahnern fehlt es Gott sei Dank nicht. Woran es aber fehlt, das ist der Dialog zwischen denen, die es verstehen zu mahnen, und denen, die es verstehen zu machen. Das Gespräch mit ihren Unternehmern hat unsere Kirche länger ruhen lassen, als es beiden, ich betone, beiden Seiten gut tut. Wir sollten den Mut haben, es neu zu beleben, denn vom Wort allein lebt der Mensch eben nicht, sondern vom Wort, das zur Tat bindet. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Gedanken des Todes in unserer Welt, die wir allein nicht wegwälzen können. Wer wälzt sie weg?
Steine des Todes, wo Menschen in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer gefangen sind. Öffne ihnen neu den Blick für das Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Steine der Erstarrung, wo weder das Verstehen noch die Teilhabe gelingt. Breche auf, was das Leben blockiert. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Steine der Erschöpfung, die Menschen fertig macht. Lass uns durchatmen und neue Hoffnung schöpfen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Steine der Bosheit und der Gleichgültigkeit, wo wir wegzusehen gelernt haben. Doch wo der eine den anderen braucht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Steine der Willkür und des Rechtsmissbrauchs, wie wir es gerade gehört haben von den Gemeinden in Russland, wo unsere Geschwister betroffen sind und deine Hilfe und deinen Beistand brauchen. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, vertrauen wir darauf, Gott, dass dir kein Stein zu schwer, kein Kummer zu tief, kein Zweifel zu endgültig ist. Sende deinen Engel, Gott, wie einst zu dem Stein des Todes, der das Grab Jesu verschloss. Sende deine Engel, sende auch uns. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu.
Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Lasst euch den Segen Gottes zusprechen für das, was ihr in der Welt so unternehmt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden.